So, wir wollen heute ein Wort Gottes aufschlagen, und zwar Matthäus Kapitel 18. Und zwar den Vers 20. Matthäus 18, Vers 20, wo geschrieben steht, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Es gibt kaum einen Erretteten auf dieser Erde, ohne von der herrlichen Aussage der Heiligen Schrift an dieser Stelle zu wissen, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich, sagt Jesus, in ihrer Mitte. Dieses große Vorrecht dieser Aussage ist herrliches Teil aller Kinder Gottes auf dieser Erde. Wenn heute auch Tausende der Gläubigen über die von Gott geoffenbarte Wahrheit über seine Gemeinde und an ihre Stelle dafür menschliche Einrichtungen gesetzt haben, ist es dennoch immer das Vorrecht, selbst der kleinsten Zahl, zwei, sich in seinem Namen und in dem Bewusstsein seiner Gegenwart zu versammeln. Dieses Textwort ist allgemeiner Art und hat nicht allein nur Bedeutung innerhalb der Gemeinde, das ist klar, sondern es hat die Bedeutung der Gemeinschaft in der Anwendung, und das sind zwei oder drei schon. Einer allein kann nicht Gemeinschaft haben. Deshalb hat Gott einst mal gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, weil er keine Gemeinschaft hatte. Und der, nicht der alte Adam, sondern der damalige alte Adam, der ist nicht daran gestorben. Gott hat ihm eine Gehilfin gegeben. Als der Heidenapostel Paulus die Korinther über die Zusammenkünfte der Gläubigen in ganz besonderer Weise belehrte, wir finden das in 1. Korinther Kapitel 11 bis Kapitel 14, da stellte er das Zusammenkommen der Gemeinde zur Feier des Mahles, und das wollen wir uns merken, an die erste Stelle. Nicht wir, sondern der Apostel Paulus. Und wir sagen, kann es etwa etwas Köstlicheres geben, als das Zusammenkommen zum Gedächtnis des Herrn? Das da lautet, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und das muss das Herz eines jeden Gläubigen tiefst berühren und das Verlangen gleichsam im Inneren wecken, ihm, unserem Rettergott, dem wir gehören durch Auslieferung an ihm, durch Sündenvergebung durch ihn, die Antwort der Liebe in dem Zusammenkommen zur Feier seines Mahles zu geben. Ist dieser verlangende Zug des Herzens nicht mehr vorhanden, dann ist auch das köstlichste aller Zusammenkünfte nur eine Form ohne Geist. Ein Schatten ohne Wesen, eine Schale ohne Kern. Wo zwei oder drei versammelt sind, und hier kommt das Entscheidende, in meinem Namen. Da sagt Christus der Herr, da bin ich Mittelpunkt in ihrer Mitte. Das ist eine gewaltige, das ist eine wunderbare Zusage, nicht für die Welt, sondern für die Seine. Für solche, die ihm gehören, die sich Christus ausgeliefert haben, die eine neue Schöpfung besitzen. Warum denn? Wir können es mit anderen Worten sagen, dort wo zwei oder drei in dem Namen Jesu zusammenkommen, der Herr der Herrlichkeit ist da. Ich möchte das unterstreichen, denn das jetzt Folgende baut sich darauf auf. Der Herr der Herrlichkeit ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Sind wir also nun in seinem Namen versammelt? Denn sein Name drückt ja praktisch alles Göttliche in seiner Fülle aus, was er, der Herr, ist. Dann können wir absolut mit seiner Gegenwart ganz und gar rechnen. Er hat's ja gesagt. Und das, was Gott sagt, das hält er auch ein, im Gegensatz zu den geredeten Worten der Menschen. Er ist treu. Wie viel Untreue ist im Leben der Menschen? Ist die Tatsache seiner Gegenwart erst durch Glauben eine Wirklichkeit für das Herz, so wird sich alles, aber auch das Letzte in unserer Mitte demgemäß ordnen und vollziehen. Warum denn? Weil er in unserer Mitte ist. Dadurch brauchen wir viel, viel Organisation überhaupt nicht, sondern nur noch das Notwendige. Und die Hyperorganisation ist dort, wo er nicht ist. Da braucht man das natürlich. Ich gebe das auch zu. Und das wird in besonderer Weise in dem erwähnten köstlichen oder köstlichsten aller Zusammenkünfte der Gläubigen in der Mahlfeier, wie wir das heute in der ersten Stunde miterlebt haben, wirksam werden oder sichtbar werden oder empfindsam werden. Wenn unser Herz in diesem Bewusstsein seiner Gegenwart und unter der Macht seiner Liebe steht, so werden wir sein des Herrn oder seiner, dass wir wissen, wo es hingeht, in Wahrheit gedenken und die Stimme des Lobes und der damit verbundenen Anbetung wird in unserer Mitte gehört werden. Wenn der Herr gegenwärtig ist, will er, unser Herr, inmitten der Gemeinde den, wie es heißt, den Lobgesang anstimmen. Wir lesen das in Hebräer 2.
Vers 12.
Der Herr Jesus will uns dabei den kostbaren Vaternamen kundtun. Darum tun wir das. Und er will unsere Herzen mit Lob und mit Anbetung füllen. Er, unser Herr, will das tun. Er hat es gesagt. Und was er, unser Herr, der also geredet hat durch seine Gegenwart, tun will, das dürfen wir Menschen, auch wenn wir Kinder des mächtigen Gottes sind, nicht anmaßen. In eigener Kraft, durch Anreizung heiliger Gefühle und Stimmungen oder durch Äußerlichkeiten tun zu wollen. Das sagt Gott ohne dies kein Ja dazu. Er, unser Herr, ist in der Mitte und ist er da, dann muss Führung und die Kraft von ihm ausgehen. Und überall dort, wo der Herr das nicht tun kann, wird ihm um jenes Maß Widerstand geleistet. Die Gemeinde, die Herausgerufene, ist kein Ort, wo der Mensch Vorschriften, wo der Mensch Anordnungen machen darf. Und wir müssten sagen, warum denn nicht? Nun, wir müssten antworten, weil der Herr dort ist. Und die Frage ist doch nur, ob wir geistlich genug sind, seine heilige Gegenwart zu verwirklichen und uns seinem Worte zu unterstellen. Das ist eigentlich die ganze Seite. Ein Mangel dieses geistlichen Zustandes lässt sich durch nichts, auch nicht durch Organisationen, irgendwie ersetzen. Und gehen wir ohne zur Erkenntnis dieses Mangels zu kommen, einfach darüber hinweg, so zieht der geistliche Tod in die Gemeinden ein. Wir können der Erkenntnis des Wortes Gottes gemäß mit den höchsten Wahrheiten vertraut sein, können uns auch in jeder Weise schriftgemäß ausdrücken, ja noch mehr, selbst im Gebet wohlgezielte und wohlgewählte Anbetungsworte finden. Und dennoch kann unser Herz gleichzeitig ungereinigt und fern von ihm sein. Und ich darf hier sagen, wie furchtbar ist es, Gott mit Worten der Anbetung anzureden und ungesühnte und ungerichtete Dinge im Herzen zu haben. Wir singen Lieder, passend manchmal und oft für die Zusammenkunft. Aber das Singen, auch der schönste Gesang, ist noch keine Anbetung. Ein wahrhafter Anbeter wird vom Herrn daran erkannt, wenn ein solcher, wie geschrieben steht, in Geist und Wahrheit anbetet. Alles andere ist für Gott keine Ehre. Und der himmlische Vater, von ihm steht geschrieben, er sucht solche, die in Geist und Wahrheit anbeten. Er sucht solche als seine Anbeter. So steht's geschrieben. Jedem einzelnen Zusammenkommen, in welchem der Herr der Mittelpunkt und allein er der Mittelpunkt ist, sollte eine Selbstprüfung in seinem Lichte vorausgehen. Und ganz besonders, wenn wir uns in seinem Namen zu seinem Mahle versammeln. Wir lesen da wörtlich: Ein jeder aber prüfe sich selbst. Das haben wir zu tun. Und gehen wir darüber hinweg, entehren wir unseren mächtigen Gott im Himmel. Und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Was diesem Brot und diesem Kelch vorangestellt ist, ist die Selbstprüfung. Äußerlich ist in den Gemeinden Land auf, Land ab eigentlich so ziemlich alles in Ordnung. Ich habe gesagt äußerlich. Fehlt jedoch die notwendige Selbstprüfung in der Verbindung mit der erforderlichen Reinigung, wie kann dann Gott Wohlgefallen an uns haben? Unmöglich wäre es. Und wie nötig ist es darum, im Selbstgericht zum Herrn zu kommen? Der niedere Zustand in vielen Gemeinden liegt in dem Mangel an Selbstgericht. Weil man gar nicht weiß, was das ist und weil man nicht weiß, dass Gott solch einen großen und gewaltigen Wert darauf legt. Aber auch im Mangel an Wachsamkeit. Man wacht nicht, weil man nicht aktiv ist, sondern man liebt die gemächliche Passivität, dann braucht man sich nicht zu verändern. Und wir müssen hier sagen, dass Jesus, der Herr, die große heilsame Eigenschaft einem jeden Menschen entgegenbringt, mit der Aussage, Jesus verändert. Und wenn das nicht der Fall wäre, da wäre keiner von uns gerettet. Keiner. Würde Jesus, der Herr, uns nicht verändern nach seinem Willen. Nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Und deshalb haben wir Ja zu sagen und diesem Ja gehorsam folgen zu lassen im Selbstgericht. Da bleibt dann nichts mehr für uns über. Aber dafür ist alles dann für den Herrn da. So sieht Selbstgericht aus. Und der Herr Jesus wartet darauf, dass wir solche werden, die alles ihm anheimstellen und dann keine Wünsche und Forderungen mehr haben, sondern nur noch Ja, Herr, sagen. Wachsamkeit nicht über andere, sondern über uns selbst. im Lichte der Gegenwart des heiligen Gottes. Das ist der Lehre dieses Wortes anheimgestellt. Was wir dabei so nötig haben, ist nicht höhere Erkenntnis, wohl aber geistliche Gesinnung. Die brauchen wir. Und ein aufrichtiges und demütiges Wandeln in dem Lichte, welches der Herr uns gegeben, ja, in reichlicher Weise gegeben hat. Wir müssen uns selbst und nicht andere erniedrigt haben, ehe uns Gott überhaupt erhöhen kann. Haben wir uns nicht erniedrigt, kann er uns auch nicht erhöhen. Wir suchen zu gern die Erhöhung durch den Herrn. Ist eine feine Sache. Du tust wohl. Aber das ist das Zweite. Wenn wir uns danach ausstrecken, dann sollten wir das Erste, ich kann nicht den zweiten Schritt tun, wenn ich den ersten noch nicht gegangen bin. Das ist nicht möglich. Jesaja sagt das in Kapitel 66, Vers 2, wo geschrieben steht, auf diesen will ich blicken, auf den Elenden, und den, der zerschlagenen Geistes ist. Und der da zittert vor meinem Worte. Bruder und Schwester, heute weißt du genau, inwieweit der Herr auf dich blickt. Was dir noch mangelt, was dir noch fehlt, was der Herr will und erwartet und was wir zu bringen haben. Das ist kein knechtisches Zittern, sondern ein ehrfurchtsvolles. Ein Zittern, das Gott ehrt, das Gott lobt und preist und dankt und ihm gleich wird. Selbstgericht ist ein gewolltes Geschehen in unserer Seele. Gleichsam ein Vorgang in unserem Herzen, der nicht durch andere Handlungen und Verhaltensweisen ersetzt werden kann. Die Gemeinde ist Gottes Haus. So sagt das Neue Testament. Seine Wohnung, wo seine Ehre und seine Herrlichkeit gesehen werden soll und muss. Darf da noch Raum sein für Weltliebe, für private Ruhebedürfnisse? Für ein abgemindertes Wort Gottes, das unserem Fleisch angenehm wäre, angenehmer sei? Darf da noch Eifersucht, noch Neid, übles Nachreden, darf da noch Verdächtigung sein, Verleumdungen und Hass und Habsucht, Lauheit und Eigenwillen? Ein Wandel, der nicht würdig ist, der Leibesgemeinde, in der der Herr selbst es ist, der darin wohnt. Wenn solche Dinge noch in einer Gemeinde wohnen und Raum haben, dann gehört oder obgleich die Mahlfeier und Anbetung stattfinden, Dinge, die so laut zum Selbstgericht mahnen, wie kann der Herr da gegenwärtig sein? Wie kann der Herr da verherrlicht werden und verherrlicht sein wollen? Unmöglich. Meinen wir, dass Gott, weil er ein barmherziger Gott ist, darüber hinweg ginge, darüber hinweg sieht? Absolut nicht. Wie groß aber wird der Verlust an jenem Tage sein, wenn der Herr kommt und wie geschrieben steht, sein Lohn mit ihm. Mit ihm, unserem Herrn, den wir so sehnlich herbeiwünschen, kommt auch dein Lohn. Kommt auch sein Lohn, kommt auch mein Lohn. Das ist die Zeit des Lohnes. Je mehr wir Lohn dem Herrn oder vom Herrn empfangen, umso größer ist sein Lohn. Denn er hat uns erkauft. Es ist nicht der Mangel an Licht und es ist nicht der Mangel an Erkenntnis, dass solche traurigen Dinge in den Gemeinden der Heiligen gefunden werden, sondern, wir wiederholen es, der Mangel an Selbstgericht. Dieses kann allein oder vereint als ein Bloßlegen unserer Sünden vor Gott oder auch vor Menschen erfolgen. Aber der Wille Gottes ist es allenfalls. Wenn ich mich übler nachrede oder eines ungeziemenden Betragens oder gar Verdächtigungen oder Verleumdungen gegen einen Bruder oder gegen eine Schwester schuldig gemacht habe, was geziemt sich dann mehr als ein offenes Bekenntnis dem gegenüber, dem ich gefehlt habe? Alle anderen Handlungen, mehr Lieder zu singen oder mehr aus der Bibel zu lesen oder noch mehr Stunden oder Gesänge, das wäre alles nicht die richtige Sache, die Gott haben will. Geschieht das nicht, auch wenn ich mit Engelszungen rede, wie Paulus sagt, bin ich vor Gott nur ein tönendes Erz, eine schallende Zimbel. 1. Korinther 13, Vers 1. Des heiligen Herrn Wille ist, bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. So steht's geschrieben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Und an diesem Selbstgerichtswort scheiden sich die Geister des Lebens und des Todes von Gemeinden. Ungerichtete Dinge beeinflussen den Zustand einer Gemeinde mehr, als wir denken und ahnen. Scheinbar untergeordnete oder, wie wir auch denken mögen, kleine Dinge wie Argwohn oder böse Vermutungen und Verdächtigungen, übles Nachreden können wie die Pest ganze Gemeinden verseuchen und zugrunde richten und auseinanderreißen, wie es der böse Feind nicht besser tun kann. Falls solche betrüblichen Dinge im Herzen der Gläubigen vorhanden sind, dann ist Gebet und Flehen weit, weit wichtiger als Anbetung. Anbetung bringen zu wollen, wofür die Bedingungen seitens Gottes gar nicht vorhanden sind. Vor allen diesen Dingen sollten wir wahr sein vor Gott und uns selbst und untereinander. Gott ist es, er sucht an uns die Wahrheit. Der Jesus fand sie bei seiner Verurteilung am Pilatus nicht. Und wenn wir in der ganzen Woche hindurch nicht treu waren, dann können wir unseren Gott in dem Zusammenkommen der Seinen, auch wenn es nur zwei oder drei wären, nicht wohlgefallen. Wie könnte auch da in der Herr in der Mitte sein? Ein Ding völliger Unmöglichkeit. Führen wir in der Woche böse Nachreden, wie könnten ihm, unserem Herrn, jene in Geist und Wahrheit anbeten wollen? Unmöglich. Wir sehen, wie wichtig das Selbstgericht ist als ein integrierter Bestandteil des Wortes des Lebens. Den Zusammenkünften der Heiligen, es sei zum Brechen des Brotes oder auch zu den Gebeten und so weiter, stets sollte ernstes Selbstgericht jedes Einzelnen vorausgehen. Das ist der Wille des Herrn. Das will Gott. Die Frage aber ist, ob wir das, was Gott will, auch wollen und tun. Ohne dieses gibt es keine wahre Gedächtnisfeier unseres Herrn, noch eine Anbetung des Vaters. Die Vorrechte der Kinder Gottes sind, ich darf es hier mit Freiheit sagen, riesengroß. Aber sie erfordern unumgänglich die Erfüllung gewisser Bedingungen des Herrn und seines Wortes. Bevor wir uns da oder der Segnungen allgemein erfreuen können. Nur zu gern streben die Gläubigen die Segnungen Gottes an. Das ist gut, aber es ist wenig Gegenliebe zu dem vorausgehenden Selbstgericht, auf welches der Herr so verlegen wartet. Die wesenhafte Bedingung ist das Selbstgericht. Lassen wir sie unbeachtet, dann maßen wir uns lediglich an, dem Herrn mit unseren Lippen Anbetung und Dank zu bringen, so wie wir sind. So aber bringen wir die züchtigende Hand Gottes über uns. Das Verharren in den ungerichteten Dingen des Herzenszustandes richtet jedes geistliche Leben zugrunde, und nicht wenige Gläubige befinden sich auf diesem Wege. Ich rede hier allgemein von der Gemeinde Jesu. Und die Schrift ist es, sie ermahnt uns in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 16. Und das steht nicht umsonst da. Und der Heilige Geist hat gewusst, warum er uns solche wichtige Aussagen gibt. Habe Acht auf dich selbst. 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das las, dass da nicht stand und auf andere. Und ich habe mich dann gefragt, warum steht das nicht da? Aber das war mir kein großes Rätsel. Und ich glaube, wenn wir das Wort Gottes auch in dieser Weise erkennen, dann erfassen wir, dass wir uns um den Nächsten nur zu bemühen haben in der Beziehung des Positiven, des Evangeliums und der Liebe Gottes. Der Apostel schreibt dies, weil so viele damals schon Acht auf andere hatten. Woher diese Fähigkeit kommt, dass die damals auch schon solche Züge wie heute haben, ohne Belehrung darin, ohne Weisung Gottes, da muss doch eine Kraft dahinter sitzen. Ich glaube, es ist die Kraft des alten Fleisches, des alten Menschen, der da wirkt. Und das Acht zu haben auf andere steht nicht in der Bibel, steht nicht drin. Es steht nur in anderen Beziehungen. Und der weise König Salomo schreibt in Sprüche 4, Vers 26, es sind wunderbare Worte, die hier hineinpassen. Ebne, sagt er, das ist wieder Aktivität. Ebne die Bahn deines Fußes. Und alle deine Wege sind gerade. Das ist Aktivität. Und Paulus, neutestamentlich, dass wir nicht denken, das war der alte, der uralte Salomo, der vor Weisheit bald das Platzen bekam. Nein, nein, der bekam es nicht. Oh, hätten wir etwas mehr davon, von dem, was ihm geschenkt war. Darum gehen wir noch einmal ins Neue Testament und zitieren hier den Paulus. Er ermahnt die Korinther und sagt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Und jetzt kommt's. Aber jetzt nimmt er das auf, was dem entgegensteht, dem Willen des Herrn. Aber wenn wir uns selbst beurteilen, also nicht andere, steht wieder nichts da von anderen. Ich habe das schon gesucht. Ich wollte das durchaus finden und habe es nicht gefunden. Weil ich gedacht habe, vielleicht ist doch ein klein wenig Wahrheit dran. Und das ermutigt mich zu sagen, es ist Lüge. Es ist Lüge, wer andere beurteilen will. Aber wenn wir uns selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wir wollen dankbar sein für alles, was der Herr uns gegeben hat, was Gott uns geschenkt hat, in seinem Sohne, in Golgatha, in seiner vielen, vielen Mühewaltung, Tag aus, Tag ein. Aber lasst uns auch um die notwendige Gnade bitten, treu zu sein. Und wenn wir es da nicht mehr sind, ist unser ganzer übriger Dienst des Herrn, ich sag's mal jetzt auch, Lüge. Treu zu sein in der Erfüllung der Bedingungen, die für den Empfang der gottgegebenen Segnungen nötig sind. Und nicht versuchen, durch ein äußeres Mitmachen, ein äußeres formgegebenes Mittun erlangen zu wollen, ohne die Bedingungen seitens Gottes dafür erfüllt zu haben. Darum in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 28, ein jeder aber prüfe sich selbst. Amen.